Es war so, als wenn du einen Dampfkessel hast, der unter Druck steht. Also wenn man regelmäßig die Zeitung las und die Tagesschau sich anschaute, dann war da in der DDR etwas entstanden.
Die Wende war für mich gut. Richtig gut.
Deshalb merkte man das auch im Fernsehen, aus der Berichterstattung, dass immer mehr Menschen den Mut hatten, in der Öffentlichkeit Flagge zu zeigen und zu sagen, wir wollen reisen. Das war so ihr größter Wunsch eigentlich. Ja? Und das merkte man dann eben auch an den Reportagen der Westreporter hier, wie da immer mehr demonstriert wurde und es wurde unruhig. Und man merkte das auch an dem Verhalten der Grenzer, wenn man jetzt mal nach Berlin fuhr, dass die nervös wurden, die Jungs da, obwohl sie schwer bewaffnet waren, Maschinenpistole um.
Lebenswende, Mauerfall, Folge 2.
Der 9. November und danach.
Also was man sich kaum vorstellen kann, ist, dass wenn man in Berlin lebt, hat man eine gewisse Geräuschkulisse. Die nimmt man aber irgendwann nicht mehr wahr. Und dann nimmt man schon wahr, wenn es abends doch etwas ruhiger wird. Das ist schon ein Unterschied. Also man hört den Unterschied. Ich glaube, hier würde es keiner feststellen, bei einem, dass trotzdem immer noch laut vorkommen würde, wenn man dort lebt, hört man einfach, jetzt ist ruhig. Jetzt ist Abend, jetzt ist ruhig. Und an dem Abend war es dann irgendwann laut. Und es war laut. Und man hörte relativ deutlich, weil diese Lautstärke kam eher von den Motoren der Trabanten, weil die halt diese zwei Tage da sowas von immens laut waren und die unterschieden sich von der Geräuschkulisse zu dem, was man gewohnt war. Und somit hörte man, irgendwas passt hier nicht, weil es ist jetzt plötzlich laut.
Also ich glaube, wir saßen wirklich zusammen und irgendjemand sagte dann, da passiert irgendwas an der Mauer. Und dann haben wir, glaube ich, ganz lange noch Fernsehen gesehen, Westfernsehen.
Mein Vater hatte noch abends dann in den Fernseher eingeschaltet.
Wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisegesetz, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen, wohin er will. Wir sind natürlich besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht in Kraft, es ist ja ein Entwurf. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik.
Also das kam so überraschend. Man wusste zwar, dass da Aufruhr und die Flüchtlinge, aber an offen machen, das, ich glaube, das hat keiner gewusst oder auch nur gedacht. Da waren alle, als die Nachrichten das um 7 Uhr brachten, fassungslos. Das hat sich überhaupt nicht angedeutet und man hatte auch gar nicht dran geglaubt. Und erst im Nachhinein, wenn man das nacharbeitet, dann wird einem so langsam klar, dass das so kommen musste. Aber das war einem vorher nicht klar. Zum Beispiel, dass Russland unter Gorbatschow überhaupt nicht dran gedacht hat, mit seinem Militär einzugreifen.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Oh Gott, es ist vorbei. Oh Gott, hat er das jetzt wirklich gesagt?
Katrin Altmann ging in der Wendezeit in einen Kindergarten in der DDR. Sie ist heute für die Jugendarbeit der Gemeinde Südheide zuständig.
Man hat da ja auch so gestottert, der das damals an den Tagesschau gesagt hat. Er hat ja selbst nicht gewusst, ab wann das dann gilt. Und dann hat er ja gesagt, oh, ab jetzt sofort, meines Wissens, oder hat hochgeguckt. Und das hat irgendwie noch keiner geglaubt. Also, dass das wirklich jetzt vorbei ist und dass das wirklich der Tag war,
Das hat so ein bisschen länger gedauert und dann aber war es ein großes Hüpfen und auch laute Musik und ja, wir haben gefeiert und wir waren auch lange wach an dem Tag. Also wir durften ganz, ganz, ganz lange aufbleiben.
Und da fahren wir das ohne Basis.
Bitte?
Ab sofort, es geht ab.
Schabowski sucht den Zettel. Schabowski sucht immer noch den Zettel. Und Schabowski findet den Zettel. Oh nein, doch nicht.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein.
Und Schabowski findet den Zettel.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Aber es musste also ein neues Reisegesetz her, um die Öffentlichkeit ein bisschen zu beruhigen. Ja? Ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche geben und durch eine Fehlinformation oder durch Missverständnisse ist die Mauer ja an dem Tag geöffnet worden. Das sollte ja noch gar nicht sein. Und da waren eben auch zu viele Menschen da, die an den Grenzen schon standen, an den Schlagbäumen. Und die Grenzsoldaten der DDR, die hatten Angst um ihr eigenes Leben und die Kommunikation lief nicht. Und dann sagte der, der Schabowski, Pressesprecher des Politbüros, der sagte dann, ja, ich glaube ab jetzt sofort. Ein Reporter hatte ihn gefragt, keiner wusste gar nichts. Und er hatte sich dieses Manuskript auch nur so in die Tasche gesteckt, ohne es wirklich zu lesen. Und als dann die Reporter da rumstanden und fragten, ja, wann greift denn dieses Gesetz? Da hat er gesagt, und er sagte, wann das denn möglich wäre zu reisen. Und dann sagte der Schabowski, es ist heute, so wie ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Und der Reporter fragt nach, ab wann denn?
Die Mehrheit, denke ich, hat es überrascht. Aber ich sag mal, die Normalbürger hat es doch sehr überrascht, dass mal eben so im Handstreich passieren kann. Also, dass jemand eine Nachricht verliest des Politbüros und gar nicht so richtig weiß, was er da verliest, mit Reisefreiheit plötzlich und überhaupt. Und ab wann gilt denn das? Man kennt es ja, ne? Ja, es war einfach so eine, also man hatte tatsächlich, sonst war immer alles sehr straff organisiert in der DDR. Sowohl irgendwelche Sportveranstaltungen, was auch immer für öffentliche Veranstaltungen. Das lief ja wohl minutiös alles ganz geordnet ab. Und deshalb war es so überraschend, dass man plötzlich diese Unsicherheit und auch, wie du sagtest, Inkompetenz, das war man ja gar nicht gewohnt. Also das war immer wieder, wurde auch das eingespielt, aber wie der da saß und völlig konfus irgendwelche Blätter sortierte, sagte, ich weiß auch nicht, es gilt wahrscheinlich ab jetzt sofort diese Reisefreiheit und so. Und alle so, was ist denn mit denen auf einmal los?
Und Schabowski blättert, ich sehe es noch heute vor mir, er war total nervös auch und er hat keine Ahnung. Und der Journalist wiederholt und Schabowski stottert, sucht nach Worten, dann sagt er, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich offen. Ne? Und das ging natürlich um die Reporter, die dort in dem Raum waren, die schwärmten gleich aus an ihre Funkgeräte und haben dann in alle Welt rausposaunt, die Grenze ist offen.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich.
Sie hat nur BRD gesagt.
Die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Ich drücke mich nur so vorsichtig aus, weil ich nun in dieser Frage nicht also ständig auf dem Laufenden bin, sondern kurz bevor ich übergab, diese Information in die Hand gedrückt bekam.
Also erstmal haben wir natürlich Versuch nachzuvollziehen, was da passiert ist, wie das dazu kam, dass die Menschen plötzlich auf der Mauer tanzen an dem Abend. Also man muss es ja auch erstmal begreifen. Ne? Und man hat dann erstmal so viel geguckt wie möglich.
Aber als wir dann mitbekommen haben, dass es draußen ungewöhnlich laut ist, da hat Papa dann nochmal den Fernseher angemacht und dann kam die Sondersendung mit dieser berühmten Pressekonferenz. Und dann wurde das, dann war für die in dem Moment, ja, jetzt wissen wir, warum es so laut ist, ist ja interessant und ja, morgen geht's wieder zur Schule.
Irgendwann sind wir schlafen gegangen. Das schon.
Ich hatte euch aber erzählt, dass ich auch auf dem Land groß geworden bin und auf dem Land hat man von all dem bis auf, sag ich mal, auf das Fernsehen gar nicht viel mitbekommen. Also wir hatten dann zum Beispiel, hatten sie ganz viel diese Protestmärsche in Leipzig, hatten sie gezeigt. Im Fernsehen hat man es dann gesehen, also wo die Bürger sozusagen auf die Straße gegangen sind.
Da habe ich geschlafen und danach... danach war es für mich persönlich gar nicht so ein Freudenfest wie für viele andere, sondern es war eher so ein, auch von familiär geprägt, eher so eine Unsicherheit, weil man nicht genau wusste, was jetzt passiert. Ja, man wusste nicht, bleibt das jetzt, wie lange bleibt jetzt die Mauer offen, wie lange passiert das jetzt, kommt es jetzt zu irgendeinem Konflikt? Und solche Geschichten. Also es war nicht so ein Freudentaumel. Zumindest direkt jetzt in den ersten Tagen.
Dann komme ich doch mal zu dem 10. November, zu dem Tag danach. Das war nämlich sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich habe das als sehr ungewöhnlich erlebt. Ich habe in einem Studentenwohnheim etwas außerhalb von der Universität gewohnt. Im Prinzip fing der Tag erstmal ganz gewöhnlich an, dass ich nämlich auf dem Weg zur Uni war. Und das prägendste Erlebnis war eigentlich das an der Bushaltestelle. Das war der 10. November, es war strahlend blauer Himmel, ein Wintertag, wie er im Buche steht. Ich glaube, hat es geschneit, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber es war blauer Himmel und die Menschen, die an der Bushaltestelle standen, guckten sich nur an, keiner sagte ein Wort und alle lächelten. Alle Menschen, die an dieser Bushaltestelle standen, vielleicht 5, 6, 7 Leute, so, alle lächelten. Das ist vorher nie passiert, nie. Das war ganz normal, dass man morgens, fuhr man zur Uni, wie alle zur Arbeit fahren. Das ist jetzt nicht der tollste Weg. Aber an dem Tag sprach keiner und alle lächelten. Das ist mir so als prägendstes Erlebnis eigentlich in Erinnerung geblieben. Und das hat mich offensichtlich bis heute sehr berührt.
Am nächsten Morgen, ich bin immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule gefahren, also mit U-Bahn und Bussen. Und den Weg aber zur U-Bahn musste ich immer zu Fuß laufen. Und da musste ich direkt halt an dieser Straße ran, jener Verlängerung, also die Bornholmer Brücke, geht in eine lange Straße, die ganz, ganz weit geradeaus in den Westteil reingeht. Und an dieser Straße musste ich zu Fuß lang laufen. Und merkte schon, als ich auf die Straße zukam, dass da massenhaft von Trabanten, Wartburgs, alles Autos aus Berlin waren, ganz viele Menschen. Die Luft war schlecht, also es stank und es war voll, auch die U-Bahn war voll. Auf einmal war alles voller Menschen.
Das war ja ein Donnerstag, der 9. und der 10. war dann ein Freitag. Es war ein ganz normaler Kindergartentag, aber wir waren alle sehr fröhlich, auch im Kindergarten. Das war wie ein Fest. Also wir haben ja sehr gerne auch Feste im Kindergarten überhaupt gefeiert. Also da waren ja, da war immer irgendein Fest, irgendein Herbstfest oder irgend sowas. Aber wenn ein Fest war, dann waren überall Luftballons und an dem Tag waren auch überall Luftballons. Und
ja, ganz einfach, indem ich also wenn ich mich recht erinnere, war die Bekanntgabe von dem Schabowski am Nachmittag, so 18 Uhr, am 9. November. Und das heißt, der Mauerfall war ja eigentlich in der Nacht, in dem Übergang vom 9. zum 10. November. Und am 10. November bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Und da saßen wir nur zu, so eine Klasse hat normalerweise, ich glaube, wir waren 28, und wir saßen da zu viert oder zu fünft. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist passiert. Ja? Und dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen. Waren auch Lehrer nicht da, die einfach auch mal geguckt haben. Viele haben ja, das sagte man damals so, man hat einfach mal geguckt. Und viele wollten die Chance wahrnehmen, mal nach West-Berlin zu fahren. Weil viele auch gedacht haben, naja, vielleicht ist das nur ein, zwei Nächte und dann ist die Mauer wieder zu. Dann ist alles wieder wie vorher und deswegen gehen wir mal schnell gucken. Und also der, das war, glaube ich, Ereignisse waren, aber auf jeden Fall waren wir an dem Tag danach sehr wenig in der Schule.
Ja, genau darüber, also über den Mauerfall. Ich glaube, an dem Tag gab es nichts anderes. Und das Wort, das wirklich immer gefallen ist, war Wahnsinn. Das war eigentlich das, darin fand sich alles, was wir empfunden haben. Wahnsinn, das kann nicht wahr sein. Unfassbar. Also das war Brecht eigentlich, die hat die ganzen Gespräche, glaube ich, geprägt.
Das war schon komisch. Und dann sind wir in der Schule angekommen. Und in der Schule hatte man dann gerade uns sechste Klassen in die Mensa geholt. Die Mensa war sowas wie hier, eine Mischung aus Mensa und Aula. Hat dann so einen Medienwagen, haben wir das früher genannt, diese Wagen mit dem Röhrenfernseher drin, hat den dann in die Aula gefahren, hat uns da vorgesetzt und hat die Dauerschleife des SFB angemacht, sodass wir uns angucken konnten, was denn da jetzt passiert. Und hat aber auch gar nicht großartig mit uns darüber gesprochen. Also einfach nur davor gesetzt, davor geparkt, so, das passiert jetzt um euch rum. Und großartig, dass das mit den Lehrern, dass man uns genau erklärt hat, was da passiert, war es eigentlich nicht. Und wir waren so ein bisschen auf uns selbst gestellt, so wie wir denn die nächsten Tage und die nächsten Wochen erlebt haben.
Also es war so, dass ich in der Sprachenschule Dr. Buhmann war in Hannover. Dort bin ich 3 Jahre zur Schule gegangen und natürlich hatten wir Politikunterricht, ganz klar. Und an dem Tag danach hatten wir dann quasi nur Politikunterricht. Also wir haben natürlich nur darüber geredet. Der Englisch- und Französischlehrer hat natürlich auch versucht, das für sich zu gewinnen, das Thema. Und wir haben es auch auf Englisch und Französisch natürlich thematisiert. Das mussten wir natürlich und Italienisch dann natürlich auch noch. Aber hauptsächlich war es dann tatsächlich wirklich ganz viel Diskussionen. Wie wird es werden? Vor allen Dingen, wie wird es werden? Was wird jetzt passieren? Also da gab es natürlich ganz viel kritische Stimmen, so nach dem Motto, hoffentlich geht das alles gut ab, ohne Blutvergießen. Also es war immer auch am Tag danach nicht so ganz klar, also, oder man konnte sich nicht vorstellen, dass das jetzt für immer so bleibt. Oder ob nicht doch irgendjemand sagt, halt stopp, wir stellen wieder den alten Zustand her.
Wir hatten in der Nähe von uns einen Aldi. Da standen Menschenschlangen, die standen alle Schlange und warteten, in diesen Supermarkt reinzukommen. Das kannten wir nicht, weil das gab es nie. Es gab keine Einkaufswagen mehr, weil auf einmal alle meinten, in unsere Supermärkte zu gehen, beziehungsweise halt zu gucken und auch überwältigt waren von dem, was wir an normal an Dingen hatten, was sie nicht kannten. Und weil es ja für Ostberliner normal war, sich anzustellen, war es für uns umso unnormaler, dass auf einmal da Menschenschlangen stehen, dass es keine Einkaufswagen mehr gibt, dass man in den Kaufhäusern auf einmal weggedrängelt worden ist, weil da die Menschen an den Kleiderständern rumgezogen haben, als wenn es das halt morgen nicht mehr geben würde. Weil keiner ja so richtig wusste, ist das jetzt nur für einen kurzen Moment oder ist das jetzt wirklich auf Dauer? Und das hat man gemerkt, dass die Menschen, die rübergekommen sind, versucht haben, wirklich in dieser alles mitzunehmen und alles irgendwie auszuprobieren, was nur geht, weil keiner so richtig wusste, wie geht es weiter. Und das merkte man dann schon, das stellte man dann auch fest. Und das war dann für mich damals, als Elfjährige fand ich es irgendwann doof, weil irgendwann wurde mir das auch zu viel, weil die Stadt war immer nur voll und überall wurde man eigentlich nur noch rumgeschubst.
Viele Menschen waren ja mit dem Mauerfall natürlich total euphorisch, sowohl in Ost und West. Gerade in Berlin hat man das ja extrem gesehen. Und dann ging aber bei vielen, glaube ich, schon relativ schnell der Schalter um, dass man nicht so genau wusste, wie es jetzt weitergeht. Diese Phase direkt nach dem Mauerfall bis zur Wiedervereinigung, da war ja auch nicht klar, wird es die DDR noch als Land weitergeben oder werden die Länder vereinigt oder was passiert überhaupt? Das war ja so eine gewisse Phase an Wochen und Monaten. Und da war so eine Ungewissheit. Auf der anderen Seite war natürlich auch, also für uns war das ja auch ein totales, anarchisches Experimentierfeld. Also man konnte ja plötzlich Sachen machen, die man vorher sich niemals getraut hat, weil keiner so richtig wusste, wer ist dafür verantwortlich, wer ist zuständig. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die eigentlich auch ganz lustig war, aber im Nachhinein für uns dann doch nicht so. Relativ schnell entstanden bei uns da in Ostberlin so Autohandel. Das heißt, Westautos wurden verkauft, ja, wahnsinnig viel. Und das wurde natürlich auch angenommen, weil entweder die Leute hatten gar kein Auto oder sie wollten halt ihren Trabant oder Wartburg oder was sie auch immer hatten, schnell loswerden und ein modernes Auto haben.
Klar gab es die Goldgräberstimmung, die Selbstständigen hatten, die halt gekauft und verkauft haben. Das hat mein Vater gehörte da auch mit dazu und er war auch da mit dabei. Also wir haben gerade auch zu Beginn, er hat mit allem Möglichen gehandelt, was er zwischen die Finger gekriegt hat. Zwischenzeitlich, er hat auch Autos verkauft, er hat Anhänger verkauft. So ein Autos konnte man sehr gut verkaufen nach der Wende. Und
dann kam es dazu, dass am Straßenrand ganz viele alte, ausrangierte Autos standen. Da hat sich auch keiner drum gestanden, einfach so Trabis rum. Und wir haben so, ich kann mich noch erinnern, ich war da mit meinen Kumpels Rollschuh laufen. Heute würde man Inliner sagen, das gab es damals noch nicht, Rollschuh. Und da haben wir gesehen, wie ein paar andere, so ein paar ältere, mit einem Trabant rumgefahren sind. Die hatten aber keinen Führerschein. Und das war auch nicht ihr Trabant. Und da hat irgendeiner von meinen Kumpels dann gesagt, ja, ich weiß, wo einer steht. Naja, und dann haben uns verabredet und sind dann los und sind zu diesem Trabant, der war wirklich stand. Der war auch offen. Der war einfach abgestellt, offen. Und dann sind wir da rein in den Trabant und haben, ich weiß nicht, ich hatte keine Ahnung von Autos, ja, aber irgendwie meine Kumpels waren da ein bisschen fitter und ich musste hinten schieben mit einem anderen und die haben versucht, da vorne das Ding irgendwie kurz zu, keine Ahnung, wie die da überhaupt an die Kabel rangekommen sind. Einer hat gelenkt, der andere hat da unten. Auf jeden Fall sollten wir das Ding in Betrieb bringen. Und beim Schieben drehe ich mich so um und gucke nach hinten und da kommt so ein, die Polizei zu DDR-Zeiten hatte Lada, war so eine Automarke. Und da kam so ein Polizei Lada. Und ich sehe den von hinten und denke so, oh Mist und so, ne? Und die waren relativ schnell da. Und nach der Wende war das so, dass in dem Auto, also die Polizei von West- und Ostberlin hat sich immer so zusammengefunden und da fuhr immer pro Auto ein Ostberliner und ein Westberliner Polizist. Die saßen da jetzt beide drin, kamen vor unseren Trabi da gefahren, Lenkrad rumgerissen, sind beide rausgesprungen. Ich meine, wir waren kleine Kinder, ne? In unseren Spielsachen da. Beide mit der Pistole auf uns und an die Wand. Dann mussten wir uns so an die Wand stellen und wurden so abgecheckt. Völlig, also Angst ohne Ende, ne? Wusste gar nicht, was los ist. Dann haben sie uns da festgehalten, haben dann noch mehr Polizei rangerufen. Und lustig an der ganzen Geschichte ist noch, wir wurden dann in diesen, das war so ein graues Auto, reingesetzt in dieses dieses Gefängnisauto und dann sind wir losgefahren und einer von meinen Kumpels, der konnte so rausgucken und hat immer gesehen, wo wir langfahren, hat zwar angesagt, ja, wir sind jetzt Leninallee, das heißt heute Landsberger Allee, dann jetzt sind wir Alexanderplatz und plötzlich meinte er so, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Wir haben sie jetzt ganz tief nach West-Berlin gefahren, Punkstraße, Wedding und da in so einen Knast rein und haben uns da Fingerabdrücke und alles Mögliche und also richtig wie schwer Kriminelle behandelt. Irgendwann haben sie uns entlassen mit einem Busticket und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ein paar Wochen später haben wir dann eine Vorladung bekommen, also musste ich dann mit meinem Vater noch hin. Das war gleich bei uns um die Ecke, weil ich war ja noch nicht volljährig. Der Polizist, der uns da vorgeladen hat, der hat sich das durchgelesen, hat gesagt, sag mal, haben die eine Macke gehabt? Und dann war das Ding wieder gegessen. Und daran merkte man schon so an dem Beispiel, was das für eine Zeit war, dass das eine sehr, also ich glaube, viele Leute wussten nicht so richtig, wo geht's hin, wer hat die Oberhand und.
Es war auch so die Idee, die könnten die Grenze auch wieder zumachen. Also sie könnten sie auch einfach wieder schließen. Und dann wäre es, ja, dann wäre dieser Moment der Freiheit einfach auch vorbei gewesen. Also das war auch gar nicht ganz, ganz einfach in der Zeit. Und so ein bisschen Unsicherheit eben auch. Was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter?